Von Liebe wegen schreibe ich euch. So leitet Bruder Klaus den zweiten kurzen Teil seines Briefes an die Berner Ratsherren ein und sagt damit, dass Schreiben, Reden eben dem Wort dienen in vielfältiger Weise ein Liebeswerk ist. Ja, das möchte dieser Nachmittag uns allen wieder in Erinnerung rufen. Dieser Dienst am Wort ist das erste und größte und wichtigste Liebeswerk. Denn dieses Liebeswerk, der Dienst am Wort, befreit uns von dem, was sich sonst als überschwere Last auf uns legt, an der wir nur entweder verzweifeln oder aber heillos hochmütig werden können. An der Schlussveranstaltung am Kirchentag im Jahre 1985, also am Evangelischen Kirchentag in Deutschland, war eine Szene so gestaltet, dass, wie es hieß, junge Christen die Welt tragen. Und es gibt dazu einen Begleittext, der sagt mit einem modernen Lied, dass so wie sich die Erde dreht und dann in Anspielung an 1. Mose 8, Saat und Ernte nicht aufhören, wir alle jung sind und dann alt werden, auch wir die Welt auf Händen tragen sollen, dass sie sich drehen kann und wir daran Anteil haben, wie es heißt, ohne Ruhe und ohne Scham. Im vergangenen Jahr war an mehreren Orten auf der ganzen Welt ein Musical zu sehen, im Gedenken an Martin Luther King. Hier auch im Kirchentag 2019. Die Beteiligten stemmen die Erdkugel hoch, damit sie getragen wird auf einem sozusagen Siegespodest mit den amerikanischen Fahnen, also der Sieg der freien Welt wird sich vollenden, wenn diese die Welt trägt. Vorbereitet ist das, diese Rückkehr zum Vertrauen auf die Menschen. Vorbereitet ist das geworden durch eine Redensart, die im vergangenen Jahrhundert weit und immer weiter verbreitet worden ist. Es gibt dazu eine ergreifende Geschichte, wie jemand in den Trümmern einer Kirche ein Kruzifix findet mit abgeschlagenen Händen und ihm dann klar wird, Gott hat diese Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und all der grauenvollen Schuld nicht verhindert. Ja, er hat sie nicht verhindern können, weil Christus keine andere Hände hat als unsere. Und wenn unsere Hände schlaff sind und ihre Werke nicht tun können, dann, ja, dann ist er ohnmächtig und das Unheil nimmt seinen Lauf. Ich habe keine Hände als nur unsere Hände. Wenn wir das als Wort auf dem Internet eingeben, finden wir eine Fülle von Belegen. Das Wort kommt immer und immer wieder vor. Wenn wir ein bisschen nach den Quellen suchen, wir blättern jetzt zur 6. Folie, dann wird uns gesagt, das Gebet stamme aus dem 4. Jahrhundert. Und es folgt dann dieses Gebet. Christus hat keine Hände, nur unsere Hände. Aber dasselbe Gebet kommt auch vor in anderen Zusammenhängen. Und dort wird dann gesagt, es stamme aus dem 14. Jahrhundert. Da hat offenbar jemand beim anderen unsorgfältig abgeschrieben und eine 1 dazugetan oder weggenommen. Jedenfalls findet sich keine Quelle für ein solches Gebet im 4. Jahrhundert. Es wird dann auch gesagt, Teresa von Avila, die große römisch-katholische Beterin, habe ein ähnliches Gebet gebetet. Christus hat keinen Körper außer dem, keine Hände außer deinem, keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinen. Es sind deine Augen, mit denen er sieht und so weiter. Ein Wort, das ganz sicher inspiriert ist von dem, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 12 sagt. Ihr seid Christi Leib. Dort redet er dann von der Gemeinde als den Gliedern am Leib Christi. Aber ich habe keine zuverlässige Quelle gefunden, die wirklich bestätigen würde, dass im Spätmittelalter, in der Gegenreformationszeit, Teresa von Avila ein solches Gebet tatsächlich formuliert hätte. Im Gegenteil, in den Gebeten von ihr, die man findet, ist immer wieder davon die Rede, dass Gott, dass Christus anderes tun kann auch, als was wir mit unseren Händen vermögen. Gott hat keine Hände, nur unsere Hände. Dieses Wort begegnet ganz zentral bei der Theologin Dorothea Sölle, der herausragenden Vertreterin der sogenannten Gott ist tot Theologie. Bei ihr heißt es ausdrücklich, Gott braucht dich in dem absoluten Sinn, dass Gott ohne uns eben nichts tun kann. Wenn man dann weiterforscht, hört man aber, dass schon der Reformkatholik und Dichter Georges Bernanos dieses Wort geprägt hat. Gott hat keine Hände, nur unsere Hände. In dieser Absolutheit ein Wort aus der modernen Zeit und nicht aus der Tradition, aus dem 4., 14. oder 16. Jahrhundert. Natürlich hat das Wort biblischen Anhalt. Wir sind jetzt auf der Folie 8. Der greifbare Anhalt, ein Wort, das ja immer und immer wieder vorkommt im neueren kirchlichen theologischen Denken, der Bezug auf Jesu Rede über das dann, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, seine Erzählung. Was ihr getan habt, einem dieser meinen geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Also, Christus lässt sich tatsächlich helfen und dienen. Er begegnet uns, wie es im Zusammenhang seiner Worte kurz vor seinem Tod an die Jünger offenkundig ist. Er begegnet den Menschen, ohne dass sie ihn erkennen, in der Gestalt seiner hilfsbedürftigen Brüder. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Die Werke der Barmherzigkeit. Christus, so deckt er es der Menschensohn im letzten Gericht auf, ist den Menschen begegnet. Er ist also tatsächlich unter uns und wartet darauf, dass Werke der Barmherzigkeit ihm, seinen geringsten Brüdern, angetan werden. Doch die Frage ist das, weil er auf unsere Werke der Barmherzigkeit angewiesen ist und nichts tun kann ohne diese? Oder ist es nicht vielmehr so, dass er die Werke der Barmherzigkeit, die getan werden, sieht, auch wenn diejenigen, die sie tun, gar nicht merken und selber registrieren, dass sie diese wirklich tun. Und er ihnen eben im letzten Gericht aufdeckt, dass sie diese Werke getan oder auch, dass sie sie nicht getan haben, ausdrücklich im Gegensatz zu dem, was sie selber gemeint und gedacht, empfunden und erlebt haben. Aber in diesem biblischen Wort von den Werken der Barmherzigkeit an den geringsten Brüdern, die Christi Brüder sind, also an ihm, an diesem Wort hat die Rede, dass Christus keine Hände habe, nur unsere, einen biblischen Anhalt. Aber ganz offenkundig widerspricht die Rede, dass Christus keine Hände habe, nur unsere, dem, was sonst immer und immer wieder den Menschen gesagt und zugesprochen wird. Schon den Kleinsten, Gott hätte die ganze weite Welt in der Hand. So lehrt man die Kinder singen. Und Gott, der Vater und Jesus sind ja eins. Hat Gott Hände und Christus keine, das wäre merkwürdig und würde auch nicht zur Sache beitragen. Nein, es ist so. Wir alle sagen immer wieder, Gott hat Hände. Gott hat die ganze weite Welt in seiner Hand, lehren wir die Kinder singen. Jetzt erhebt sich natürlich die Frage, wenn man so von Gott und seinen Händen spricht, was ist damit gemeint? Hat er wirklich Hände, Gott? Wir blättern auf zur Folie 11. Dort finden wir die verbreitete Antwort der antiken Philosophen, die in weiten Teilen auch der Antwort der modernen Schultheologen an unseren Universitäten entspricht. Die Rede von den Händen Gottes, von den Ohren Gottes, von den Augen Gottes, wie natürlich auch vom Herz Gottes, vom Zorn Gottes und so weiter. Das sind, wie man mit dem Fremdwort sagt, Anthropomorphismen. Die Menschen stellen sich Gott oder die Götter vor in menschlicher Morphe, in menschlicher Gestalt. Sie schließen von der Art und Weise, wie sie sind und anzusehen sind, zurück auf Gott, machen sich ein Gottesbild oder Gottesbilder nach ihrer eigenen Gestalt. Anthropomorphismen, wie man dann theologisch, philosophisch sagt, eine uneigentliche, eine symbolische, metaphorische oder sonst irgendwie bildhafte Rede von Gott, die nicht der Realität entspricht. So kann man es schon bei den antiken Philosophen lesen, so haben es dann auch die ersten abweichenden christlichen Theologen, die sogenannten Gnostiker, immer wieder betont, dass Gott natürlich ein Geistwesen ist, das keine Hände und keine Augen und so weiter hat. Darauf, wir kommen zur Folie 12, hat schon Irenaeus von Lyon, der nach der Überlieferung ein Schüler des Evangelisten Johannes war und um das Jahr 202 nach Christus als Märtyrer in Lyon gestorben ist. Irenaeus hat in seinem großen Werk gegen die Gnostiker, gegen die Heretiker, wie es heißt, geschrieben, ja, wenn man sagt, Gott habe keine Augen, ist er dann blind? Derjenige, der das Wunderwerk unserer Augen erschaffen hat. Derjenige, der unsere Hände erschaffen hat, sollte der selber keine Hände haben. Irenaeus fragt und will damit natürlich gesagt hat, wenn jemand Hände hat, dann ganz gewiss Gott. Christus hat Hände. Andere auch als nur unsere. Ich werfe einen Blick kurz in die Aktualität unserer Tage. Rita Famos, Pfarrerin der Zürcher Landeskirche, ist neu zur Präsidentin der Evangelischen Kirche Schweiz gewählt worden. Man findet von ihr auf ihrer Homepage einige Predigten und kann aus ihnen erschließen, was sie sagen würde zur Frage, hat Gott, hat Christus Hände? Was ist damit gemeint, wenn wir sagen, Gott hat die ganze Welt in ihrer Hand? In ihren Predigten gibt es eine Zweiteilung, sehr seelsorgerlich. Sie entfaltet, dass man natürlich zu den Leidenden sprechen muss von dem, was Gott an ihnen und für sie tun kann, wie er sie umgibt mit dem Mantel seiner Barmherzigkeit, Natürlich, in Gottes Händen sind wir geborgen. Ich bin mit euch, sagt er ja. Wir sind in seinen Händen. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Aber gleichzeitig sagt sie, den Starken, den Tüchtigen, denjenigen, die das Leben meistern können, gilt das Wort. Du bist gefordert. Dein Umgang mit den Hilfsbedürftigen macht den Unterschied. Und zwar jetzt, nicht in einem letzten Gericht, sagt sie ausdrücklich mit Bezug auf Matthäus 25 und sagt dort auch in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich die Vorstellung von einem Gericht, das weg von Gott in die Hölle führt, in allen grotesken und bildhaften Ausformungen aus dem letzten Jahrhundert, aus dem späten Mittelalter und der barocken Zeit. Diese Vorstellung haben wir glücklich überwunden. Ihr Predigttext geht denn auch nur Matthäus 25, 31 bis 40, der letzte, spätere Teil von den Verworfenen, fällt weg. Wir kommen zur nächsten Seite, also im Licht des Bibelwortes fassen wir zusammen, ist es zunächst einmal richtig, so zu unterscheiden. Gottes Wort ist keine statische Wahrheit, immer zu jeder Zeit dieselbe. Gott lebt, Christus lebt und redet zu den Menschen so, wie es ihrer Situation gerecht wird. Zusammenfassend, er widersteht den Hochmütigen, aber den Geringen gibt er Gnade, deshalb ist es sehr wohl richtig, verschieden zu den Menschen zu reden, das ist schon ausgedeutet und breit entfaltet in der ersten großen, erfolgreichen Seelsorgelehre von Gregor dem Großen, dass man natürlich dem Leidtragenden nicht mit moralischen Forderungen noch einmal einen Tritt versetzt, aber umgekehrt auch nicht die Hochmütigen bestärkt mit einer Rede von einer grenzenlosen Liebe Gottes. Situationsgerecht also muss das Wort Gottes weitergegeben werden. Und daraus kann man sagen, Folie 15 jetzt, kann eben Rita Formos im großen Einklang mit der etablierten Schultheologie und Kirchlichkeit sagen, es ist nicht so wichtig, ob Gott wirklich Hände hat oder nicht. Ob das eigentlich oder nur symbolische Rede hat, dieses dogmatische Theologengezänk können wir beiseite lassen, denn wir wissen ja grundsätzlich einfach nicht, wer Gott ist. Wichtig ist, dass wir wissen, wie er wirken und helfen will und was er erwartet, dass wir ihm dabei an Unterstützung leisten, wie wir unsere Hände für ihn regen und einsetzen. Das Ethische ist das alles Entscheidende, nicht das Dogmatische. Und da kann man sagen eben, um zu trösten, Gott hat Hände. Und um herauszufordern zum Werk, er hat keine Hände, nur deine. Situationsbezogen, das eine oder das andere. Und die Dinge nicht zu Ende denken. Sie, also die neue Präsidentin der Evangelischen Kirche Schweiz, ist so gesehen, wir sind bei Folie 17, tatsächlich eine würdige Repräsentantin der großen Mehrheit, der in dieser Kirche leben und wirken. Für sie ist wahrer Glaube Gottes Liebe und Gottes Liebe ist Nächstenliebe. Darauf, das entspricht auch, wir sind bei der nächsten Folie, der Art und Weise, wie die evangelischen Pfarrer in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar Jahrhunderten, gewirkt haben. Sie haben mit vielen, vielen Werken der Nächstenliebe Gott dienen wollen, haben diese Werke der Nächstenliebe organisiert, haben, damit man wirklich ohne Ansehen der Person allen Hilfsbedürftigen helfen kann, religiös neutrale Institutionen gegründet, Krankenhilfsvereine, Eheberatung, Drogenhilfe und so weiter und haben so ihren Teil dazu beigetragen, dass diese große Hilfe an den Hilfsbedürftigen professionalisiert worden ist und dann konnte es nicht anders sein, als dass der Sozialstaat sie übernehmen musste, denn nur er kann die nötigen finanziellen Mittel und dann auch das nötige, gut ausgebildete Personal dazu zur Verfügung stellen. Schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat Otto Dibelius gesagt, diese staatliche Wohlfahrtsarbeit zerstört, sie zersetzt das innerste Band, das alles Leben zusammenhält, die Sitte und die Religion. Kurz also, ich blättere zum nächsten. Die Pfarrer haben mit einem großen Einsatz in den vergangenen Jahrzehnten ihrem eigenen Beruf die sozialen Grundlagen entzogen. Sie haben sich und ihren Nachfolgern die unzählig vielen Gelegenheiten genommen, bei denen vormals etwas vom Wort Gottes weitergegeben werden konnte. Die vielen Kommissionen, Hilfsvereine, in denen früher oft als Vorsitzende die Pfarrer gewirkt haben und dann in der einen oder anderen Form etwas vom Evangelium weitersagen konnten, sind heute fest in religiös-neutraler Hand. Die Kirchen aber, die Pfarrer, sie stehen nunmehr mit ihrem Auftrag ganz im Bereich des Privaten, sind ein Freizeitunternehmen unter vielen anderen geworden. Der Dienst am Wort also, in der Art, wie ihn die Kirche versehen möchte, steht in Konkurrenz für die Menschen mit anderen Institutionen und sozialen Größen, die gute Freizeitangebote machen. Sportvereine, Reisebüro, Tanzclubs und so weiter. Und in den Kirchen muss die Aktivität sich steigern, gute, bessere, noch bessere Freizeitangebote zu machen, wobei es offenkundig ist, dass die Kirchen niemals so spezifische und wirksame und attraktive Angebote machen können für die Freizeit, wie das den professionellen Anbietern, die sich auf kleine Segmente fokussieren dürfen, möglich ist. Ich habe versucht, einen ersten Weg abzuschreiten, warum der Dienst am Wort zugedeckt worden ist vom Dienst am Menschen, und möchte jetzt einen Zwischenschritt machen und einen hellsichtigen Beobachter dieser Entwicklung an den Ursprüngen zu Wort oder besser ins Bild kommen lassen. Wir schauen uns das Bild von Rembrandt von Rhein an, das er Mitte seines Lebens ungefähr gemalt hat, die Anatomie des Doktors Tulp. Also, wir sehen den Leichnam eines Hingerichteten, der im Theatrum Anatomicum, also dort, wo öffentlich seziert wurde, jetzt eben sein Leichnam zerlegt wird. Und die Schüler des Dr. Tulp zusehen, studieren, zur Kenntnis nehmen, bedenken können, wie der menschliche Leib aufgebaut ist, damit man den kranken Leib, wenn irgend möglich, heilen kann. Wir sehen im Zentrum vier Hände, zwei Lebende, zeigend oder sich konzentrierend, mit geschicktem Griff zum Instrument, und zwei Tote. Eine dieser Hände liegt blass da, tot. Die andere ist aufgeschnitten und enthüllt ihre Geheimnisse. Unausgesprochen liegt über diesem Bild auch die Frage, das Wunderwerk dieser Hände, die dann so rasch auch kraftlos, tot, zerfallen. Das Wunderwerk dieser Hände, wie ist das zu erklären? Der Übergang zwischen Tod und Leben und die vielen, vielen Möglichkeiten, solange noch ein Funke Leben da ist, sollte derjenige der die Hände gemacht hat, selber keine Hände haben. Wir sehen darüber die Betrachter, die Studierenden, Dr. Tulp, mit ihren verschiedensten Gesichtsausdrücken, der Geist, das Denkvermögen, aber nicht nur das abstrakte Denkvermögen, sondern auch die vielen Gefühle, Leidenschaften, die nötig sind, damit ein Mensch überhaupt lernt und etwas versteht und dann auch etwas Gutes tun kann. Neugier, distanziertes Betrachten, Rätseln und Fragen, Blick ins Leere. Auch Dr. Tulp, er schaut nicht auf die Hand, sondern wie ins Weite. Er schöpft sein Können und Wissen nicht nur aus dem, was er leibhaft zu sehen bekommt, sondern auch aus dem, was er sinnt, was er von irgendwo sonst hat an geistigen Fähigkeiten. Wenn wir noch einmal, ich bleibe da zurück, diesen Leichnam mit denen, die sezieren und schauen, im Ganzen sehen, dann sehen wir, dass in dem Bild zwei Schriften zu sehen sind. Das ist auf der Folie 25 herausgehoben. Zwei Schriften. Ein Papier, ein Notizpapier in der Hand eines der Schüler, der Studierenden, der Betrachter. Er notiert, was er sieht. Und unten zu den Füßen des Leichnams ein dicker, aufgeschlagener Foliant. Dieser dicke Foliant enthält natürlich zusammengetragen das Wissen von vielen Generationen über die Anatomie, über den Menschen, sein Funktionieren, seinen Körper, vielleicht auch seine Seele. All das, was viele Generationen mit ihren Forschungen und Fragen zusammengetragen und hier in diesem Buch festgehalten und ausformuliert worden ist. Aber dieses Buch erinnert ja auch an das Buch aller Bücher, das damals in dicken Folianten an vielen, vielen Orten auflag, gelesen wurde und dem Denken offen stand. Aus diesem Buch der Bücher ist vieles, vieles geflossen, das es erst möglich gemacht hat, dass später eben Menschen, die beobachten, auch wieder aufschreiben und wieder weitergeben, was sie an Erkenntnissen sammeln. Wir haben es, ich gehe zur nächsten Folie, hier im Symposium am 12. September gehört von Professor Deppen, am Beispiel von Johannes Kepler. Wenn wir nur einen kleinen Blick tun hinein in die sogenannten rudolfinischen Tafeln, in denen also die Beobachtungen der Planeten von Tycho Brahe während langen, langen Jahren aufgezeichnet sind, eine Reihe von Zahlen. Ist es möglich, dass jemand diese Zahlen studiert und zu ordnen versucht, im festen Vertrauen darauf, dass sich daraus eine Erkenntnis ergeben muss, die sich formulieren lässt, so dass wir den inneren Zusammenhang dieser Zahlen klären, durchdringen und für unser Tun auch fruchtbar machen können. Dazu musste, das haben wir in diesem Vortrag am 12. September gehört, muss ein Mensch das grundlegende Vertrauen haben, dass die Welt kein Zufallsprodukt ist, kein Chaos, sondern irgendwie gut geordnet und dass auch unser Denkvermögen in sich die Ordnung trägt, die mit dieser Ordnung der Welt irgendwie korrespondiert, so dass unsere Gedanken hineindringen können in dieses Chaos und sie ordnen, so dass sich am Ende die Modelle, die Formen, die sogenannten Gesetze ergeben, nach denen die Naturkräfte gestaltet sind und sich bewegen. Genährt vom Vertrauen auf denjenigen, der die Welt erschaffen hat, hat Johannes Kepler seine Forscherarbeit vorangetrieben und sie nach jedem Kapitel abgeschlossen mit einem Dankgebet und einer Bitte um Vergebung vor demjenigen, zu demjenigen, der alles erschaffen und ihm seine Arbeit möglich gemacht hat. Das Buch der Bücher, wie kommt zunächst, es liegt hier im Gemälde von Rembrandt im Dunkeln. Zu Füßen des Todes, des Toten. Und in dieser Schrift, und wo sonst, ist ja zu finden, dass Gott Hände hat. Es ist interessant, wenn man es genauer anschaut, dass von den Händen Gottes in den Geschichtsbüchern kaum die Rede ist. Ich habe nichts direkt so gefunden. Zum ersten Mal sehr prominent kommen die Hände Gottes vor im Buch Hiob, wo Hiob kämpft mit dem Vertrauen, dass Gottes Hände ihn erschaffen haben, aber gleichzeitig mit der Erfahrung des Schicksals, dass Gottes Hände ihn nicht bewahrt haben, sondern ihn ins Verderben haben stürzen lassen. Deine Hände, immer wieder im Buch Hiob, Gottes Hände. Durch die Psalmen geht dann auch der Ruf nach, vor allem dann in der Einzahl, aber auch in der Mehrzahl, nach der Hand Gottes, dass Gott seine Hand nicht verbirgt, nicht zurückhält, sondern sie erhebt und eingreift in das Weltgeschehen, in das persönliche Schicksal und die Dinge mit seiner Hand zum Guten wendet. Bei den Propheten finden wir auch immer wieder das Wort, seine Hand ist ausgestreckt, dort meistens, um zu sagen, dass Gott das angedrohte Gericht auch tatsächlich vollziehen kann. Diese vielen, vielen Worte über die Hände Gottes verschwinden auf dem Bild Rembrandts im Dunkeln. Sie sind wie unter die Füße getreten. Und das ist ja etwas, was dann auch faktisch geschehen ist. Wir sehen das bei der nächsten, der 30. Folie, wo wir in der Mitte das Bild sehen eines Nachfahren von Dr. Tulp, dem ersten Präsidenten. Nein, Generalsekretär heißt es eigentlich, das ist noch stehen geblieben, falsch. Es ist der erste Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, der Brooke Grisholm, der unter anderem gesagt hat, man sollte Kinder nicht ermutigen, an so etwas zu glauben wie Santa Claus, die Bibel oder irgendetwas anderes Übernatürliches, sondern nur eben Glauben an das, was in der Natur drin ist. Die Bibel unter die Füße getreten, im Dunkel. Ein mächtiger Nachfolger in moderner Zeit von Dr. Tulp. Für eine solche Weltbetrachtung gibt es nichts anderes mehr als das, was wir mit unseren Händen und unserem Denkvermögen erfassen können. Im Licht steht, unsere Aufmerksamkeit zieht an sich, was wir Menschen sehen und können. Das Altüberlieferte, das Geschriebene, liegt hinter uns, ohne aktuelle Bedeutung. Das war die Folie 31. Ich komme zur anderen, das ist noch immer dasselbe Bild, aber jetzt die praktische Konsequenz für das kirchliche Schaffen. Auch dieses konzentriert sich auf das, was wir hier und heute erleben können. Bald von der Liebe Gottes, von der Auferstehung auch die Rede ist, wird sofort gesagt, das muss schon hier und jetzt ins Leben greifen und geschehen. Und darum sind dann vielfältig die Fragen, die das Kirchenschaffen bewegen und wirklich auch erregen, nicht etwa, ob irgendetwas wahr ist und so geschrieben steht tatsächlich, sondern ob es berührend ist, attraktiv, den Menschen gefällt, sie motiviert, und der kirchlichen Arbeit etwas bringt. Die nächste Folie erinnert daran, dass die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrer in vielfältigster Weise sich verschoben hat, eben in den Dienst an den Menschen. Die Kinder, die Jugendlichen, die Senioren, alle Menschen sollen möglichst bedient werden mit gut guten, auferbauenden, tröstenden, ermutigenden Erfahrungen und Erlebnissen. Nicht Lehre, Katechese ist mehr gefragt, sondern Pädagogik, die mit auf den Weg nimmt durch ein positives Erleben. Ich komme zur nächsten Folie. Also kurz zusammenfassend, also auch in der Theologie wird das Geschriebene degradiert. Das ist entweder nur der Anlass für Erkenntnisse oder auch nur das Fundament des Glaubens, die Autorität für den Glauben, aber nicht das Wort, das selber aufklärend ins Leben dringt. Und darum wären dann zentral die Frage, was macht die Kirche zukunftsfähig, wie haben wir Erfolg und so weiter. Und die Weiterbildung und die Stelleninserate für die Pfarrer konzentrieren sich auf das, was sie menschlich können, mit Empathie, mit Organisation und so weiter. Es war bezeichnend, ich bin bei der nächsten Folie, das Institut für Kirchenentwicklung in Zürich hat vor einigen Jahren eingeladen zu einem Studientag unter dem Thema, was ist der Pfarrerberuf, was kann und soll er sein? Der prominente Redner war Thies Gundlach, der Vizepräsident der EKD, der sagte, die Pfarrer sind Intendanten. Und keine Antwort hatte auf die Frage einer Pfarrerin, warum haben wir dann Griechisch und Hebräisch gelernt und nicht Management oder Regie studiert? Kommen wir zur nächsten Folie. Das hat Konsequenzen, die noch schlimmer sind. Das Buch der Bücher, das altüberlieferte Buch, wird nicht nur im Dunkeln gelassen und verdrängt, es wird ersetzt mit etwas, das effektiver, wirksamer ist, mit Übersetzungen, die nicht mehr nach den ursprünglichen Gaben fragen, sondern nach der damaligen und nach der heutigen Wirkung, damit eben neues Leben in der Kirche entstehe und diese neuen Übersetzungen möglichst direkt dem Kirchenaufbau dienen. Ich erinnere jetzt kurz, ich habe hier ein Bild mit dem Chappie Make America Great Again, aber ich hätte auch den Slogan von dem Vorgängerpräsidenten wählen können. Yes, we can. Jedenfalls, ich habe hier über dem alten Buch die Formulierung der ersten Konstitution der Pilgerväter, die mit der Mayflower nach Massachusetts gekommen sind und sich dort eine Ordnung gegeben haben. Der Bezug auf diesen Ursprung der amerikanischen Staaten wird zugedeckt vom Vorgriff auf das, was wir können und machen und wollen. Auch dieses Vergangene ist nicht mehr eine Quelle, bei der man fragt, was war wirklich und was wurde da uns wirklich gegeben, was war auch schuldhaft daran, sondern es wird nur noch zum Sprungbrett für die Zukunft. Dazu kommt dann, dass die Politik eben religiös überladen wird, weil nur sie ja all das einlösen kann, was unsere Hände tun müssten, damit das Leben auf dieser Welt es wert ist, für alle gelebt zu werden, auch in Zukunft. Das macht die politischen Auseinandersetzungen zu giftig, heftigen, religiösen Auseinandersetzungen, die sich nicht mehr korrigieren lassen durch Rückbezüge auf das, was gewesen ist, sondern aufeinanderprallen mit Vorbezügen aus einer Zukunft, die man postuliert. Ich komme jetzt zum Grunde in Folie 42. Bei all dem geht es um die Frage, ja, hat Gott Hände? Und damit um die Gottesbilder. Und da hat sich doch ein wichtiges verändert. Ich habe hier zwei Bilder. Eine antike Götterstatue. Göttin Diana, die Göttin der Jagd, wunderschön in ihrer Anmut. Daneben die Freiheitsstatue, die Hoffnung auf das Abstraktum Freiheit für alle Menschen. Auch wir in der Schweiz, das ist die nächste Folie, haben aufs Abstrakte gesetzt, Helvetia, damit wir niemandem zu nahe treten mit seinen religiösen Leidenschaften oder seiner religiösen Gleichgültigkeit. Helvetia. Und das greift wieder zurück. Das ist ja wirklich geschehen. Man vergisst das immer wieder, dass die französische Revolution einen Höhepunkt erreichte als in der Kathedrale Notre-Dame. Das vergisst man. Unter der willfährigen Hilfe des Pariser Bischofs, der dem Glauben der Väter abgesagt hatte und sich dem neuen Glauben in Dienst gestellt hat, wurde der Kult der Vernunft gefeiert. Schauspielerinnen stellten die Verehrung der Götter in der Gestalt von Philosophen und Dichtern dar. Aber das geht doch nicht, das hat man wieder bemerkt, auch die Helvetia, niemand würde sein Leben einsetzen und opfern für ein solches Abstraktum. Das Evangelium hat sein Werk getan und hat die alten Götter entmachtet, das ist und bleibt so und das kann niemand ändern. Deshalb, wir dürfen das nicht vergessen, ich komme jetzt zur Folie 46 nicht, es geht nicht mehr einfach nur Bilder von heroischen Gestalten. Die lassen sich nach den Erfahrungen, die das Evangelium geschenkt hat, nach der Aufklärung, die es betrieben hat, nicht einfach wieder einsetzen in Macht. Tief in den Seelen lebt das Bild dessen, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, der die Leprakranken berührt und ihre Schmerzen auf sich genommen hat. Das kann niemand wegtun. Deshalb, und das ist jetzt das Entscheidende, was geschehen ist, die alten heidnischen Gottesbilder, ich bin bei der Folie 47, sind verchristlicht worden. Und das ist, glaube ich, was uns im Moment beschäftigt und umtreibt und was uns vom Dienst am Wort hinübergleiten lässt zu einem neuen, wirklich im Tiefen auch christlichen Dienst an den Menschen. Die Überzeugung, dass Gott uns in den Leidenden begegnet, aber nicht einfach in den Leidenden, denn das wäre dann hoffnungslos, wenn Gott uns zum Beispiel in den Todkranken, die von einer Krebserkrankung verzehrt werden, begegnen würde. Da kann man ja oft nichts mehr machen. Und wenn, wie der Generalsekretär der WHO gesagt hat, nichts Übernatürliches zur Sprache kommt, was soll dann der Dienst an den Leidenden? Das wäre ein nur verzehrendes, ermüdendes, perspektivenlosen Dienen an den Menschen. Deshalb konzentriert sich alles auf den Dienst an den Diskriminierten. Das ist das Entscheidende. Der Dienst an den Diskriminierten, denn da lässt sich ja mit politischer Macht etwas ändern. Die Frauen, die Unterdrückten in der dritten Welt, die Flüchtlinge, die Menschen mit einer, wie man sagt, anderen sexuellen Orientierung und so weiter, sie sollen und müssen befreit werden. Sie sind, wie Karl Marx es versprochen hat, in seiner Zeit die Träger der Hoffnung, die Avantgarde der gerechten Gesellschaft. Michel Foucault hat in einem Teil seiner Werke herausgearbeitet, dass eben die Schwulen und Lesben eine neue Art von Freundschaft einüben, die der ganzen Welt zum Heil dienen wird. So also ist, wir sehen das auf der nächsten Folie veranschaulicht, ist der Dienst an Menschen in spezifischer Weise verchristlicht worden als der Dienst an den Leidenden, aber den Leidenden, denen mit politischer Macht zu helfen ist. So dass es zu der merkwürdigen Vorstellung kommt, dass alles gut sein wird, wenn endlich eine schwarze Transgender-Person Präsidentin der Vereinigten Staaten sein wird. Professor Bolz hat am Symposium hier am 12. September, ich komme zur nächsten Folie, die Frage gestellt, das nicht der Antichrist, der Gott ersetzt mit den Menschen, mit der befreiten Menschheit? Der Antichrist, der an die Stelle Christi tritt. Ich glaube, das ist die nächste Folie. Es haben zwar immer wieder, auch der erwähnte Generalsekretär der WHO wurde von Evangelikalen in Amerika als der Antichrist identifiziert. Schwäbische Pietisten haben in den letzten Kriegsjahren gesagt, Hitler ist doch der Antichrist, und Luther war schwankend, ist der Papst, nein, ist Mohammed oder sind sie beide, oder wisst das Antichristen? Ich denke, präziser ist wieder einmal, was geschrieben steht. 1. Johannes 4. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Der Geist des Antichrists. Ich fasse das auf der nächsten Folie zusammen. Jesus Christus ist in das Fleisch gekommen, ist die eine Aussage. Und der Geist, jeder Geist, der das nicht bekennt, ist der Geist des Antichrists. Mit anderen Worten, ich bin bei der Folie 53. Der Antichrist verallgemeinert Christus. Er tut so, als könne Christus immer und überall präsent sein und allen wieder neu begegnen, dass alle ihn wieder erfahren, ganz unabhängig, wo und wie sie leben. Damit verleugnet er, dass Christus in das Fleisch gekommen ist und in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort aufgetreten ist und an sein Volk Israel gebunden ist und bleibt. Kommen wir zur nächsten Folie. Noch einmal, dieser wahre Christus ist Jesus, und von ihm wird gesagt, nicht immer wieder, er ist geboren und in Windeln gewickelt worden, in Bethlehem von Maria. Er ist gekreuzigt worden vom römischen Statthalter Pilatus, nicht immer und immer wieder wird er in einem kämpfenden Guerriero gekreuzigt, er ist dort gekreuzigt worden. Er ist auferstanden und er ist, und das ist jetzt ganz wichtig, erschienen, wie Petrus betont, Apostelgeschichte 10, er ist erschienen einer begrenzten Anzahl von Jüngern. Nicht dem ganzen Volk, sagt Petrus wörtlich, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen. So hat auch Paulus, 1. Korinther 15, als er die Zweifel an der Auferstehung bekämpfen musste, nicht gesagt, ihr habt doch alle auch Christus erlebt und er ist euch begegnet als der Auferstandene. Er ist ja hier und jetzt als der Auferstandene am Werk. Nein, er sagt, diese und jene Zeugen haben gesagt, er ist auferstanden. Einer auserwählten kleinen Schar von Zeugen ganz bewusst, und alle späteren bleiben auf ihr Zeugnis angewiesen, müssen immer wieder zu ihm zurückkehren. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Tröster, erinnert sie an das, was Jesus gesagt hat. Nicht, was er hier und heute sagt, sondern das, was er gesagt hat. Also, die nächste Folie zeigt nur kurz. Der Geist Gottes kommt vor durch das, was jetzt eben auf dem Bild von Rembrandt ins Dunkle, unter die Füße getreten ist. Das größte Gebot, Gott lieben, war untrennbar verbunden mit dem anderen Gebot, seinem nächsten Lieben, aber es ist doch das größte Gebot, das als einziges vollen und ganzen kritiklosen Einsatz verdient. Und das andere Gebot ist ein Gebot, das auch seine Grenze hat, den nächsten Lieben so, wie man sich selber liebt. Das, diese Unterscheidung zwischen göttlichem und menschlichem ist grundlegend, war es immer und wird heute eben verwischt. Und dieses Verwischen, dieses Hinübergleiten vom Göttlichen ins Menschliche, vom Menschlichen ins Göttliche, das führt zu einem fatalen Aktivismus und der Überforderung, mehr und noch mehr und noch mehr tun zu müssen. Ich erinnere daran, mit dem nächsten Bild noch einmal, an einem evangelischen Kirchentag. Unglaublich, das Bild. Wir müssen die Welt auf Händen tragen. Wir müssen sie retten, das Klima, die Weltgesundheit, die Diskriminierten, die Sterbenden jetzt wieder, alle möglichen, wir müssen sie retten. Und jetzt gerade haben die drei Zürcher Kirchen, katholisch, reformiert, christkatholisch, miteinander, offenbar, so liest man, das Versprechen in die Welt gesetzt, dass sie dafür sorgen wollen, dass niemand einsam sterben muss. Man stelle sich das vor. Die Christen in Zürich versprechen, dass sie das leisten, was doch nur Christus leisten kann. Ich bin bei euch alle Tage. Wir sind bei euch alle Tage. Übersetzen Sie das. Das Göttliche gleitet ins Menschliche. Ich komme zum Abschluss. Und damit eben jetzt zu dem schmalen Weg. Was führt uns aus diesem unheilvollen sich überfordern, aus diesem anmaßenden, wir haben die Hände und Christus hat keine, was führt uns aus dem heraus? Wir sehen, so wie ich montiert habe, die Folie 58. Es gibt zwei Schriften. Die eine hält fest, was wir Menschen können, entdecken, verstehen. Und da liegt ein helles Licht, es ist einerseits die Fähigkeit zu analysieren, die Fähigkeit auch zu machen, zu schneiden, zu trennen, zugänglich zu machen, aber auch die Fähigkeit zu sinnen, zu denken, zu erahnen, Quellen zu erschließen, auch aus irgendwie jenseitigen Dimensionen, so wie ja auch viele Naturwissenschaftler ihre Erkenntnisse als Offenbarungen, als Geschenke erlebt haben. Also diese Fähigkeiten des menschlichen Erkennens und Verstehens und auf der anderen Seite und jetzt eben unheilvoll zugedeckt, all das, was uns durch das Buch der Bücher und alle die vielen Bücher, die von ihm inspiriert worden sind, erschlossen haben und erschließen bis heute. Von Liebe wegen schreibe ich euch mehr. Die Liebe, die aus dem Geschriebenen fließt ins Leben. Wie verhalten sich diese beiden Lichtquellen zueinander? Ja, eben, was ich sagen will, der schmale Weg kann kein anderer sein als der, dass diese Lichtquellen wieder zueinander finden. Sei es schmal, sei es breiter. Aber wenn sie getrennt bleiben, bleiben sie beide blind. Die nächste Folie 59 erinnert daran, dass in den letzten Jahrzehnten viele, viele auch hochbegabte Menschen sich bemüht haben, darum das Licht des Geschriebenen neu zu erschließen für unsere Zeit. Unten rechts sehen wir einen der Begabtesten, Josef Ratzinger, Papst Benedikt, über ihm Karl Barth und auf der anderen Seite farbig Wolfhard Pannenberg. Daneben N.T. Wright. Und zwischen ihnen allen, das ist mir wichtig, gibt es eine große Trennung. Sie haben je ihre Gedanken entfaltet, viele richtige Erkenntnisse, aber es ist ihnen nicht geschenkt worden, und ich sage wirklich nicht geschenkt worden, dass sie aus dem romantischen Kult des Genies, aus der Vorstellung, dass wir das Religiöse irgendwie als Einzelne schöpfen und weitergeben und verstehen und zugänglich machen sollen, aus dem herauszufinden. Es ist uns keine wirkliche gemeinsame Arbeit geschenkt worden, wie auf anderen Wissensgebieten, sodass mit Macht das Licht des Bibelwortes wieder ins Leben geströmt wäre. Und sei es auch nur auf schmalen Wegen. Es zerfällt immer wieder ins Klein, Klein, Kleinste. Ungetrennt nebeneinander. Gerade bei Papst Benedikt gibt es doch trotz aller Macht, die noch in der katholischen Kirche gesammelt ist, viel, viel größer als in den evangelischen, eine tiefe Resignation, dass die große Arbeit für den Katechismus, für die Glaubenslehre nicht richtig fruchtbar geworden ist. Auch die vielen, vielen Priester rund um den Erdkreis haben nicht wirklich bedacht und intensiv zu Herzen genommen, was ihnen die Mutterkirche als Lehre mitgeben wollte. Und da denke ich natürlich, das hat einen tiefsten Grund darin, dass das Licht nicht von der Mutterkirche kommt, sondern aus dem Buch der Bücher, das im Dunkeln liegt. Ich habe das hier so montiert auf der Folie 60, nicht? Das helle Licht, deren die forschen, verstehen, denken, schneiden können, und das Licht des Bibelwortes. Und da muss man sich die Frage stellen, ja, ich glaube, die wichtigste Frage zunächst einmal ist, warum war es immer wieder so, schon zur Zeit des Propheten Jeremia, dass dieses Buch im Dunkeln lag, zerschnitten wurde, vergessen, in irgendeinem Gestell da lag, verstaubt und so durch die Zeiten hindurch immer wieder. Eine merkwürdige Qualität dieses Buches, das so hell ist, so vielsichtig, so reich und doch immer wieder ins Dunkle fällt. Aus dem Dunkeln, von Liebe wegen, schreibe ich euch mehr. Damit komme ich zum Schluss bei der Folie 61. Gott wahrhaftig hat Hände. Alles andere wäre schrecklich. Gott hat keine Hände. Wenn wir das sagen würden, mit allem Ernst, dann würden wir tun, was der Psalm 73 als etwas ganz Schreckliches nennt. Hätte ich geredet wie Sie, die Reichen und Glücklichen, die Gott verachten, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Alle die vielen, vielen, die in großer Not gebetet haben, in deine Hände befehle ich, Herr, meinen Geist. Sie werden betrogen, wenn Gott keine Hände hätte. Sie hätten sich ins Leere, ins Nichts anbefohlen. Eine Macht, einen Willen, eine Liebe, die es gar nicht gibt, wenn denn Gott keine Hände hätte. Aber nun hat Gott Hände, bessere und stärker als wir. Und darum, das ist die Konsequenz, ist der Dienst am Wort Gottes trotz allem wichtiger und zentraler als alles, was wir sonst zu tun und zu schaffen vermögen, dass wir alles tun, um das Wort zum Leuchten zu bringen und das Zutrauen zu ihm zu stärken. Und das Erste dazu ist eben, dass wir unsere Hände falten und beten. Ich bin bei der zweitletzten Folie. Beten, gib uns Gott von Liebe wegen die Worte, die Klarheit und Vertrauen schaffen. Und dazu gehört jetzt praktisch, strecke deine Hand aus, Gott, und schaffe und berufe endlich auch wieder Schriftgelehrte, die auch Jünger des Himmelreiches sind. Schriftgelehrte, die mit dem Einsatz ihres ganzen Lebens und ihrer höchsten Gaben den Dienst am Wort tun, sodass dieser in die vielen kleinen und großen Fragen unserer Zeit dringen und uns erleuchten und trösten und ermutigen. Gott hat Hände, deshalb dürfen wir unsere Hände falten und ihn bitten, dass er zuerst den Dienst am Wort neu stärkt und auferbaut, gnädig zum Guten wendet. Und dass er dann als Folge davon uns auch stärkt, unsere Nächsten zu lieben mit unseren Händen, so wie wir auch uns selber lieben. Das war mal der Gang durch diese Fragestellung von heute. Die Frage, der Dienst am Wort und der Dienst am Menschen. Warum der Dienst am Menschen dazu tendiert, den Dienst am Wort zu verschlingen und zu verdrängen. Jetzt machen wir einen Moment Pause. Während der Pause können alle, die mögen, und wir freuen uns auf jedes Telefon, anrufen. Wir sind ja hier in der Kirche mit unseren beiden Handys. Nummern sind auf der Homepage zu lesen. Ich gebe die eine Nummer auf jeden Fall.